Liebe Gemeinde, heute keine Predigt. Das wäre ein zu großes Wort. Eine Andacht. Eine Andacht in 5 Szenen. Ihr müsst so vor eurem inneren Auge euch das eine oder andere vorstellen. 5 Szenen. Szene 1. Jesus sagte, jetzt ist alles vollendet. Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Da wird einer aufgehängt, ans Kreuz gehängt. Und die Soldaten würfeln um seine Kleider. Er sorgt sich noch um seine Mutter, mit seinem Freund sie aufzunehmen. Er hat Durst, trinkt ein wenig Essigwasser. Er stirbt. Und seine letzten Worte sind, jetzt ist alles vollendet. Szene 2. Januar 1945. In Berlin verhandelt der Volksgerichtshof gegen Mitglieder des Kreisauer Kreises. Ihr Verbrechen? Diese Männer haben gemeinsam überlegt, was kommt nach Adolf Hitler? Wie soll ein neues Deutschland aussehen? Der Prozess wird gefilmt. Ausschnitte will man in der Wochenschau zeigen. Die Angeklagten sind Männer aus altem preußischen Adel. Helmut Graf von Moltke, Peter Graf Jörg von Wartenburg, Adam von Trott. Roland Freisler, der Präsident des Gerichts, schüchtert sie ein. Er spricht nicht in dieser Verhandlung, er brüllt nur noch. Manchmal überschlägt sich seine Stimme. Die Gesichter der Angeklagten sind gezeichnet von den Misshandlungen im Gefängnis. Ihre Anzüge sind ihnen viel zu weit geworden. Und wenn sie aufstehen, dann müssen sie die Hose festhalten, denn man hat ihnen ihre Gürtel und sogar die Schnürsenkel weggenommen. So sollen sie die Deutschen in den Kinos sehen, als erbärmliche Figuren. Einmal kommt die Rede auf die Bedeutung Adolf Hitlers. Freisler schreit einen an. Ich meine, es ist der Graf Jörg von Wartenburg. Für wen halten Sie eigentlich den Führer? Der Angeklagte zögert einen Moment, blickt in sich hinein, dann hebt er die Augen. Für einen großen Vollstrecker des Bösen in der Weltgeschichte. Der Rest geht unter im schrillen Schreien des Richters. Man hat diese Bilder in der Wochenschau nicht gezeigt, aber der Film blieb erhalten. Und da steht dieser Jörg von Wartenburg, der sich duckt unter der Wut des Richters und dann diese Worte. Ich halte Adolf Hitler für einen großen Vollstrecker des Bösen in der Weltgeschichte. So redet ein Graf. Nein, so redet ein König. So redet einer, der glaubt, dass der Gekreuzigte ein König ist. Der König der Juden und der König aller Menschen. Jörg von Wartenburg wurde hingerichtet, aber er hat gesiegt über alle Freislers und Hitlers und wie sie sonst noch heißen mögen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wenn sie euch an die Gerichte ausliefern, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch im entscheidenden Augenblick schon eingegeben werden. Jörg von Wartenburg und seine Freunde sollten klein gemacht werden, klein und erbärmlich. Aber ihm wurden Worte gegeben, die ihn groß machten. Groß für immer. Und seine Feinde haben das gespürt und darum ihr Wutgeheul. Szene 3. Jesus wird hingerichtet. Und er ist doch von Anfang bis zum Ende dieser Passionserzählung Herr allen Geschehens. Er hat Pilatus gesagt, ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und ich bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Er gibt seiner Mutter einen anderen Sohn, seinem Lieblingsjünger eine neue Mutter. Er weiß, dass schon alles vollendet ist. Er sagt, ich habe Durst, damit die Schrift erfüllt wird. So macht er die Worte von Psalm 22 zu seinem Gebet, wo es heißt, meine Kehle ist ausgedörrt, die Zunge klebt mir am Gaumen. Aber kein Richter, kein Henker darf sagen, es ist vorbei mit ihm. Jesus bestimmt die Situation auch im Sterben. Jesus nahm von dem Essig und sagte, jetzt ist alles vollendet. Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Vielleicht fragt jetzt der eine oder die andere im Stillen, wo bleibt denn in dieser Passionsgeschichte eigentlich der Schrecken des Todes? Wo bleibt die Qual der Folterung? Wo bleibt der Zusammenbruch unter dem Kreuz? Und wo der Hinweis, dass Jesus verlassen ist von seinen Jüngern? Wo bleibt der Schrei, den Markus überliefert? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, dass auch der Evangelist Johannes das alles kennt und weiß, dass wir es auch kennen. Und vieles spricht dafür, dass er das Markus-Evangelium genau gelesen hat. Und auch für Johannes ist das Leben dieses Jesus keine Erfolgsstory, keine Heldengeschichte. Jesus ist kein Held, sondern er ist das Lamm, das geopfert wird. Aber zugleich steht für Johannes fest, Jesus weiß, dass seine Niederlage am Kreuz die Art und Weise ist, wie Gott siegen wird. Darum lautet sein letztes Wort am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist jetzt bis ans Ende durchgeschehen. Es hat sich jetzt erfüllt, was nach der Schrift der Wille Gottes ist. Es ist vollbracht, es ist besiegt. Gesiegt hat nicht der Tod und nicht der Teufel, gesiegt hat auch nicht Christus, sondern ein anderer hat ihm den Sieg verschafft, der Vater. Szene 4. Die Feinde Jesu verstehen, was das Kreuz bedeutet. Sie verstehen es manchmal besser als die Christen. Medardo Gomez, lutherischer Bischof von El Salvador in Lateinamerika, berichtet, es war im Bürgerkrieg am 16. November 1989. Mitglieder der Todesschwadronen stürmten in ein Haus auf dem Gelände der Universität von Zentralamerika. Sie ermordeten 6 Priester des Jesuitenordens, ihre Hausangestellte und deren Tochter. Von da fuhren sie zur lutherischen Kirche. Auch der Bischof stand auf der schwarzen Liste, der Bischof war aber nicht da. Jemand hatte ihn gewarnt. In der Kirche sahen die Soldaten ein großes Holzkreuz. Bei einem Gottesdienst hatte die Gemeinde auf das Holz die Sünden des Landes geschrieben. Die Soldaten verhafteten 15 Personen, die sich in der Kirche aufhielten, und sie verhafteten das Kreuz. Im Ernst. Sie verhafteten das Kreuz. Dieses Kreuz sei subversiv, sagten sie und nahmen es mit in die Kaserne. Die verhafteten Menschen wurden nach einiger Zeit freigelassen. Das Kreuz blieb gefangen. Manchmal führten Soldaten Gefangene an diesem Kreuz vorbei. Mehr als einmal zeigte dann ein Offizier auf das Kreuz und sagte: Da haben wir diese gefangene Hure. Erst nach der Rückkehr des Bischofs von seiner Flucht und nach vielen Bitten gab der Staatspräsident der Kirche das Kreuz zurück. Szene 5. Dieses Kreuz ist subversiv, sagten die Soldaten in El Salvador. Subversiv. Das heißt auf Deutsch umstürzlerisch. Und ich glaube, genauso ist es. Denn Jesus hat durch seinen Tod die Macht des Bösen gestürzt. Genauer, Gott hat beschlossen, die Macht des Bösen umzustürzen durch die Erniedrigung seines Sohnes bis zum Tod am Kreuz. In den alten Sagen wird erzählt, dass die Helden alle eine Stelle haben, wo sie verwundbar sind. Siegfried hat die Stelle zwischen den Schultern, wo das Lindenblatt war. Achilles hat seine sprichwörtliche Ferse. Niemand ist wirklich unverwundbar. Seit dem Tod von Jesus haben auch das Böse und der Tod eine verwundbare Stelle. Noch sind sie da. Noch sind sie kräftig am Werk in dieser Welt. Noch schreien sie und toben sie, einmal in Berlin, ein andermal in El Salvador und an so vielen Orten noch bis heute. Noch verklagt uns das Böse heimlich in unserem Gewissen, hält uns unsere Sünden vor, will uns klein machen und erbärmlich. Ach, so ein böses Gewissen ist lautlos und kann doch schreien, lauter als ein Freisler. Aber ein Wörtlein kann sie fällen. Dieses Wörtlein ist gesprochen. Das Wort vom Kreuz. Das Wort, das das Böse umstürzt, das unser Gewissen stillt, ja, das die Hölle selbst macht stille. Das Wort, alles ist vollendet. Es ist vollbracht. Es ist gesiegt. Es ist gesiegt, weil Gott in seiner Weisheit beschlossen hat, das Böse durch das Gute zu überwinden, die Gewalt durch die Gewaltlosigkeit und die Macht durch die Ohnmacht. Gott sei Dank. Es ist vollbracht.